Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Sie war 16 und ich 39.
Ja, es ist wahr. Ich hatte mich im Frühjahr 2010 in eine junge Frau verliebt. War schlichtweg Liebe.
I was hoping you'd give me a bath. Very, very dirty.
Grob gesagt, der Initiator auf jeden Fall ist der ältere Mann gewesen, der mit seiner Autorität als älterer Mann dieses ganze Verhältnis begründet hat.
Ich habe keinen privaten, wohl aber den politischen Fehler gemacht, die Bedeutung einer solchen Beziehung für eine möglicherweise anstehende Spitzenkandidatur damals nicht bedacht zu haben.
Well, you haven't kissed me yet, have you?
Ein 40-jähriger Mann liebt eine 16-jährige Frau und die 16-jährige Frau liebt den 40-jährigen Mann. Der Mann heißt Christian von Bötticher, ist CDU-Politiker in Schleswig-Holstein und er hat öffentlich bekundet, dass er die 16-jährige wirklich geliebt hat. Wir haben es gehört. Von der Frau wissen wir das nicht, nehmen es aber der Einfachheit halber jetzt einmal an. Ja, und?
You come on like a dream, peaches and green, lips like strawberry wine, you're 16.
Genau so ist es doch. 16 ist ein schönes Alter, das ist wie Peaches and Cream, Pfirsich mit Schlagsahne. Und wenn zwei Menschen einander lieben, sollen sie doch. Mit 16 ist man nicht mehr minderjährig, der Geschlechterverkehr ist erlaubt, wenn auch knapp unter 16 wäre es ein Straftatbestand. Ab 16 nur, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Bloß so einfach ist es nicht, wie es sich anhört. Wenn der Mann Politiker ist und Karriere machen will, dann wird's eng. Denn die Vorstellung, eine inzwischen 17-Jährige im Wahlkampf als künftige First Lady von Schleswig-Holstein zu präsentieren, war für den CDU-Mann wohl selbst ziemlich merkwürdig. Die Affäre von Bötticher aus Kiel, Anna Grusnik.
Hoffnungsträger, Kronprinz, Senkrechtstarter. Bis zum Wochenende stand Christian von Bötticher an der Spitze der schleswig-holsteinischen CDU. Dann stolperte er über eine Beziehung zu einer 16-Jährigen. Die ist zwar beendet, dennoch hält die Diskussion über die moralische Komponente einer solchen Beziehung an. Da gibt es zwei Positionen. Viele sind der Meinung, eine derartige Beziehung zu einer Minderjährigen sei unmöglich. Ein Spitzenpolitiker müsse ein Vorbild sein und sich dementsprechend verhalten. Und es gibt weniger andere Stimmen, die das Argument ins Feld führen, die Beziehung sei juristisch einwandfrei und deshalb unproblematisch. Unter Tränen hatte Christian von Bötticher am Sonntag erklärt:
Ja, es ist wahr. Ich hatte mich im Frühjahr 2010 in eine junge Frau verliebt und bin mit ihr mehrere Monate zusammen gewesen. Um deutlich zu sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beziehung zu anderen Frauen gepflegt, sodass man nicht von einer Affäre sprechen kann. Es war schlichtweg Liebe.
Eine Liebe, die abrupt endete, als es in Schleswig-Holstein plötzlich um vorgezogene Neuwahlen ging und Christian von Bötticher als möglicher Spitzenkandidat in den Fokus rückte. Über das Internetportal Facebook soll der heute 40-Jährige die damals 16-Jährige kennengelernt haben. Zahlreiche E-Mails, SMS und Anrufe gingen hin und her. Von gleicher Wellenlänge spricht das Mädchen heute in verschiedenen Medien, von Sympathie, die von Anfang an da gewesen wäre und auch von Liebe auf den ersten Blick. Das Alter habe nie eine Rolle gespielt, wird die heute 17-Jährige zitiert. Aber innerhalb der CDU und bei den Menschen in Schleswig-Holstein spielt der große Altersunterschied durchaus eine Rolle.
Beschämend. Ich meine, das sollen unsere Vorbilder sein, nicht?
Das passt nicht so ganz zusammen. Hätte er sich vorher drüber klar sein müssen.
Mit einer 16-Jährigen, ich bin selber eine Mutter von einer 10-Jährigen, 6 Jahre weiter, meine Tochter kommt mit einem 40-Jährigen nach Hause. Ärgert mich ohne Ende.
Als die Gerüchte um die Beziehung zu der 23 Jahre jüngeren Frau aufkamen, hatte er sich zunächst immer auf die Rechtslage zurückgezogen. Dass auch moralische Gesichtspunkte eine Rolle spielen könnten, allemal für einen Spitzenpolitiker, erkannte er sehr spät.
Eine solche Liebesbeziehung ist zwar rechtlich legal, trifft aber bei vielen Menschen auf verständliche moralische Vorbehalte. Objektiv hätte ein Bedrohungs- und Erpressungspotenzial gegenüber meiner Partei, mir und damit auch Personen, die ich liebe und schätze, entstehen können.
Bisher hatte er sein Privatleben immer sehr geschützt. Nur wenig war bekannt. Als Frau an seiner Seite war seine langjährige 34-jährige Freundin bei einigen Terminen dabei. Eine Dauerbeziehung mal mehr, mal weniger eng, wie zu hören ist. Erst vor kurzem ist bekannt geworden, dass von Bötticher in Las Vegas geheiratet hat. Im Herbst 2010, nur wenige Monate nachdem er die Beziehung zu der 16-Jährigen beendet hatte, heiratete er offenbar seine Dauerfreundin. Ob aus politischem Kalkül, das ist offen, wenn, hat es ihm nichts genützt. Christian von Bötticher hat den Rückhalt verloren in der eigenen Partei und in der Bevölkerung. Gerüchte um die Beziehung zu der 16-Jährigen kursierten schon lange. Am vergangenen Wochenende kochten sie hoch. Wer genau den Stein ins Rollen brachte und wie die Details ans Licht kamen, ist unklar. Im Juli erfuhr der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Carstensen von der früheren Beziehung, suchte das persönliche Gespräch zu seinem potenziellen Nachfolger und machte deutlich, dass diese Beziehung das Ende seiner politischen Karriere bedeute. Am Ende wurde das auch Christian von Bötticher klar.
Wenn man wie ich Gradlinigkeit und Berechenbarkeit in der Politik einfordert, wird auch das eigene Privatleben an diesen Maßstäben gemessen. Mir ist bewusst, dass ich diesen Maßstäben privat in diesem Fall nicht gerecht geworden bin. Bei all den Menschen, die ich damit enttäuscht habe, die große Hoffnung auf mich gesetzt haben, möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen.
HR2, der Tag. Die 16-Jährige und der 40-Jährige. Noch einmal, die Rechtslage ist eindeutig. Geschlechtsverkehr mit 16-Jährigen ist nicht strafbar. Der Partner oder die Partnerin eines Erwachsenen muss jünger als 16 sein. Erst dann spricht das Strafgesetzbuch von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen. Und trotzdem haben wir ein merkwürdiges Gefühl. Wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von der CDU-Kundschaft, die vielleicht besonders empfindlich auf solche Geschichten reagiert. Das war und ist das Problem von Christian von Bötticher. Ich rede von uns. Also auch von mir, denen bei aller Auf- und Abgeklärtheit doch ein mulmiges Gefühl zu schaffen macht. Professor Dr. Gerhard Arment, Soziologe, spezialisiert auf Geschlechter- und Generationenforschung. Kann es sein, dass wir die alte Begrifflichkeit Unzucht mit Minderjährigen, die die Rechtsordnung längst nicht mehr kennt, in unserem Wertegepäck noch mitschleppen?
Ja, also das glaube ich, dass so etwas eine Rolle spielt. Denn wir sind ja eigentlich gewöhnt, dass zwischen Männern und Frauen in Partnerschaften, in Ehen ein Altersunterschied besteht. Das ist in den meisten Kulturen so. Das stört niemand. Also es muss hier das Besondere sein, dass es sich also um eine sehr junge Frau, die manche vielleicht auch als Mädchen noch bezeichnen würden, handelt, die zu einem sehr viel älteren Mann eine Beziehung eingeht, an der man merkt, irgendwas ist hier schräg. Und ich glaube, der Kern dessen, was also die meisten Leute dabei berührt, ist die Vorstellung, das ist ja fast so, als würde ein Vater auf seine Tochter zugreifen. Also als würde in dieser Beziehung die Generationengrenze überschritten. Also dass die Elterngeneration wendet sich sexuell der Kindergeneration zu. Und das ist im Grunde genommen nur so zu formulieren, dass es sich hier um etwas Inzestuöses handelt. Nicht um Inzest zwischen Vater und Tochter, aber um so etwas Analoges, etwas ähnelnd. Und das ist natürlich etwas, was tief in uns allen, völlig unabhängig also von Parteizugehörigkeit weitgehend, würde ich sagen, doch also Gefühle auslöst der Unangemessenheit.
Und dann ist es auch gleichgültig, dass die Frau sagt, ja, ich liebe ihn auch, wir können das nicht überprüfen, es geht uns ja auch im Einzelnen nichts an, aber es ist nun mal ein öffentlicher Fall geworden. Interessiert uns das nicht, wenn wir so ein komisches Gefühl haben, dass das tatsächlich Liebe auf Gegenseitigkeit gewesen sein kann?
Naja, also man kann also auch aus dieser töchterlichen Position heraus sich in eine väterliche Figur verlieben. Man muss sich einfach nur überlegen, was das bedeutet. Die 16-Jährige und der 40-Jährige. Die 16-Jährige hat ihre Peer Group, die hat ihre Clubs, die hat ihre Gewohnheiten. Der 40-Jährige lebt in einer völlig anderen Welt. Sie kommt gewissermaßen ins gemachte Bett. Das muss man wörtlich in diesem Fall nehmen. Und es gibt für sie dann auch keine Perspektive eigentlich mehr. Sie ist dann mit einem Schlag durch diesen Sprung zu diesem Älteren in die nächste Generation aufgerückt. Das wird für sie sehr, sehr viele Probleme auslösen. Und ich denke, was hier auch eine Rolle spielt, dass also diese, wie soll ich sagen, der Aufstieg durch Heirat, und zwar von einer sehr, sehr jungen Frau, auch wahrscheinlich gewisse Neidgefühle auslöst. Nämlich der Neid darauf, dass eine junge Frau, die eigentlich ihr Leben das selbst gestalten sollte und dass sie auch möchte, wie alle anderen jungen Frauen und Männer, dass die gewissermaßen in dieser Entwicklung gebremst wird durch die Liebe, die sie zu diesem älteren Mann entwickelt und dass jemand sozusagen die Früchte der anderen Generation erntet, das ist ja etwas, worüber wir auch in anderen Zusammenhängen sehr problemorientiert diskutieren. Und ich glaube, auch aus diesem Grund sind viele gegen eine solche Beziehung, beziehungsweise sie sind noch nicht mal dagegen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin dagegen, sondern man hat das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich glaube, der Kern dieses Gefühls, dass hier etwas nicht stimmt, ist die Tatsache, dass also hier so eine Vater-Tochter-ähnliche Beziehung entsteht und in uns allen wehrt sich eben der Gedanke, dass also Eltern mit ihren Kindern in irgendwelche sexuell gearteten Beziehungen eintreten, auch wenn das hier nicht der Fall ist, wohlgemerkt.
Kann es auch sein,
dieses Gefühl wird aktualisiert und das führt zu den heftigen Reaktionen.
Kann es auch sein, dass aus dieser Inzestanalogie noch etwas anderes hervorgeht, nämlich ein Schutzreflex? Wer selbst Kinder hat, wer vor allem eine Tochter in dem Alter hat, der möchte nicht, dass ein 40-Jähriger sich an ihr vergreift. Das ist ja interessant, dass sprachlich hier der Mechanismus Vergreifen einschnappt, selbst wenn es sich um einverständige Sexualität handelt.
Ja, also Vergreifen heißt sozusagen, also man greift über etwas hinweg, das, was als Anstand oder auch als Schutz erlebt wird. Und ich denke, viele, wie die eine Mutter der 10-Jährigen, die gerade interviewt wurde, sagte, ich möchte das nicht, weil sie auch merkt, sie ist dann völlig mit einem Mann sozusagen, einem Schwiegersohn konfrontiert, der ihr eigenes Alter hat. Also da geraten wirklich die Generationengrenzen durcheinander. Und wenn also wir sagen, so geht das nicht, das kommt uns komisch hoch, dann hat das etwas damit zu tun, dass wirklich hier die Generationengrenze überschritten wird. Das kann ja jeder für sich auch in seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen überprüfen.
Der 40-Jährige und die 16-Jährige, warum tut man sowas nicht? Erläuterungen von Professor Gerhard Ament. Es geht um Moral, so viel ist klar. Und wenn es um Moral geht, dann wissen wir, an wen wir uns für weitere Erklärungen wenden können. An den deutschen Dichter, der weiß da Bescheid. An Ludwig Heinrich Christoph Hölty zum Beispiel, einen ziemlich volkstümlichen Poeten des 18. Jahrhunderts, mit seinem sprichwörtlich gewordenen Gedicht »Üb immer Treu und Redlichkeit«. Hier ist es.
Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Dann wirst du wie auf grünen Auen durchs Pilgerleben gehen. Dann kannst du sonder Furcht und Grauen dem Tod ins Auge sehen. Dann wird die Sichel und der Pflug in deiner Hand so leicht. Dann singest du beim Wasserkrug, als wär dir Wein gereicht. Dem Bösewicht wird alles schwer. Er tue, was er tu, ihm gönnt der Tag nicht Freude mehr, die Nacht ihm keine Ruh. Der schöne Frühling lacht ihm nicht, ihm lacht kein Ehrenfeld. Er ist auf Lug und Trug erpicht und wünscht sich nichts als Geld. Der Wind im Hain, das Laub im Baum, saust ihm Entsetzen zu. Er findet nach des Lebens Raum im Grabe keine Ruh. Dann muß er in der Geisterstund aus seinem Grabe gehen und oft als schwarzer Kettenhund vor seiner Haustür stehen. Der Amtmann, der die Bauern schund, in Wein und Wollust floss, trabt nachts mit seinem Hühnerhund im Wald auf glühendem Ross. Oft geht er auch am Knotenstock als rauer Brummbär um und meckert oft als Ziegenbock im ganzen Dorf herum. Der Pfarrer, der aufs Tanzen schallt, und Filz und Wucherer war, steht nachts als schwarze Spukgestalt um 12 Uhr am Altar, paukt dann mit dumpfigem Geschrei die Kanzel, dass es gellt, und zählet in der Sakristei sein Beicht- und Opfergeld. Drum übe Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Dann suchen Enkel deine Gruft und weinen Tränen drauf, und Sonnenblumen voll von Duft blühen aus den Tränen auf.
Was für eine schöne Vorstellung. HR2, der Tag. Ein 16-jähriges Mädchen hat ein Verhältnis mit einem 40-jährigen Mann. An der Formulierung ist schon etwas faul. Muss es nicht heißen, eine 16-jährige Frau? Professor Dr. Rainer Silbereisen, Entwicklungspsychologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ist eine 16-jährige eine Frau oder ein Mädchen?
Also ich würde von einer jungen Frau sprechen. wiewohl es natürlich vom Einzelfall abhängt, da ist eine enorme Streuung zwischen Menschen.
16-jährige Mädchen können mit gleichaltrigen Jungs recht wenig anfangen, heißt es immer wieder, die sind viel weiter.
Ja, zwei Jahre.
Und was bedeutet das, die sind viel weiter, körperlich, geistig?
Also ich spreche jetzt einmal vom Durchschnitt, über den Einzelfall kann ich nicht reden. Es ist eines klar, die körperliche Entwicklung ist weit fortgeschritten und in manchen Fällen sogar abgeschlossen, jedenfalls was man als Pubertät bezeichnet. Aber es sind zwei bedeutsame Unterschiede relativ zu einem Erwachsenen im Durchschnitt immer noch gegeben. Einerseits die Entscheidungsfähigkeit, die ist so schlecht oder so gut wie bei Erwachsenen, aber sie ist dann schlechter, wenn heftige Gefühle dazukommen. Und das Zweite ist, das Gehirn entwickelt sich bis ins frühe Erwachsenenalter. Das Zusammenspiel zwischen Emotion und Denken verändert sich, wird reifer, wie man im Alltag sagen würde.
Was heißt reif? Was heißt reif in diesem Zusammenhang, wenn man von 16 redet, wenn sich jemand an einem 40-jährigen Mann orientiert? Sagt man ja, tun die gerne mal, weil sie weiter sind, weil sie reifer sind.
Also, wenn man von reifer spricht, als Entwicklungspsychologe jedenfalls, und bezogen auf die Jugend, dann meint man ein Bewusstsein über die Zusammenhänge des Lebens, über die Abhängigkeit, über die Vergänglichkeit, ein Einschätzen können von Situationen, ein Einschätzen können von, was reizt mich an, was kann ich verantworten und Ähnliches. Und das ist im Durchschnitt mit 16 sicherlich noch nicht so weit wie in einem jungen Erwachsenen. Aber natürlich erfordern die wenigsten Situationen ein wirklich reifes Urteil.
Es kann ja durchaus sein, dass zwei Menschen, deren biologisches Alter weit auseinander liegt, psychologisch nahe beieinander sind. Das würde dann bedeuten, dass die 16-Jährige frühreif ist, wie man das früher genannt hat. Ja, und jetzt habe ich ein Problem. Und der 40-Jährige, der fühlt sich aufgewertet durch die Liebe und Bewunderung der 16-Jährigen. Wie reif ist der denn dann?
Also, mit dem Wort reif muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, Männer generell fühlen sich angezogen von Attraktion bei der Weiblichkeit. Aber natürlich muss ich als erwachsener Mann zumindest die gleichen Überlegungen haben, wie ich das gerade von einer Jugendlichen oder einer jungen Frau geschildert habe. In dem Fall, um den es geht, ist sicherlich ein Defizit an Urteilsfähigkeit oder an Einschätzung gegeben gewesen. Aber man kennt nicht den Einzelfall. Es kann dies aus einer persönlichen Lage entstanden sein, über die wir nicht urteilen sollten. Das eigentliche Problem ist, das ist eigentlich eine private Angelegenheit. Nur hier ist sie im Politischen oder wird ins Politische gezogen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und aus politischer Sicht hat er sich angreifbar gemacht und er hat der jungen Frau sicherlich keinen Gefallen getan. Und die junge Frau muss das nicht so vorhersehen können. Das darf man ihr nicht abverlangen.
Kann es auch sein, dass diese ganz merkwürdige Art der Anbahnung dieser Beziehung etwas auch mit dem Komischen zu tun hat, das wir da empfinden? Über Facebook haben die sich kennengelernt. Das ist ein Medium, das ich einer 16-Jährigen zuschreibe. Der 40-Jährige hat da vielleicht ein Problem.
Also insbesondere, denke ich mal, Politiker, aber beispielsweise auch Hochschullehrer, stehen unter dem Zwang, mit vielen jungen Leuten umzugehen. Das sind ihre künftigen Wähler oder unsere Studenten und künftigen Kollegen. Und wir möchten ihnen schon in den Verkehrsformen entgegenkommen und nicht jeder von uns vermag, Facebook einzuschätzen. Es ist eine Pseudo-Vertraulichkeit und man bedenkt nicht, was daraus werden kann. Es ist ein Leben in der Fantasie, was ein junger Mensch gerne tut. Mancher Ältere auch. Ob er es klügerweise hätte tun sollen, ist eine andere Frage.
Wie reif ist eine 16-Jährige, wie reif ist ein 40-Jähriger? Erläuterungen von Professor Dr. Rainer Silbereisen von der Universität Jena. Sweet lady 16, she's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick, she's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA. Ja, genau ist das Thema. Süße kleine 16, ein Topos in der Popmusik. Sie sind immer süß und klein, die 16-jährigen Mädchen. Es geht in erster Linie um den Körper, jung und knackig. Tight Dresses, Lipstick, High-Heeled Shoes. Das war's, wovon gesungen wurde. Jung und knackig, aber auch schon ein bisschen fraulich, immer schön zurechtgemacht, damit's für den Kerl appetitlich ist. Dieses Rollenspiel lässt sich auch und gerade in der Politik wunderbar ausschlachten. Auch genau umgekehrt, wenn es um Dresses, um Dresscodes und um Erlaubnisse und Verbote geht, in islamischen Ländern zum Beispiel. Claudia Sauter berichtet.
Ob Mädchen schon mit 9 Jahren verheiratet werden dürfen, wie im Iran, ob außerehelicher Geschlechtsverkehr mit Steinigung bestraft wird, wie in Afghanistan, immer ist Straf- und Familienrecht in islamischen Ländern Folge erbitterter politischer Machtkämpfe. Als in einer dänischen Zeitung Mohammed-Karikaturen veröffentlicht wurden und eine politisch gelenkte Protestwelle arabische Länder erschütterte, da verschärfte das iranische Parlament das Strafrecht um mehrere wichtige Artikel. Wer den Propheten beleidigt, muss mit Todesstrafe rechnen. Gleichzeitig wurde auch die Volljährigkeit und damit Strafmündigkeit von Mädchen auf 9 Jahre gesenkt. Mit Zustimmung des Vaters und eines Richters dürfen Mädchen auch in diesem Alter verheiratet werden. Iranische Frauenrechtlerinnen liefen vergeblich Sturm dagegen, aber ländliche, arme und strenggläubige Wählerschichten waren durchaus einverstanden. Sie sind die Basis des iranischen Präsidenten und seiner Machtklique. Mit dem Entzug von Frauenrechten konnte das Regime seinen politischen Gegnern eine schwere Niederlage zufügen und gleichzeitig dem westlichen Ausland signalisieren, je mehr ihr unsere islamischen Werte beleidigt, zum Beispiel durch Karikaturen unseres Religionsstifters, umso radikaler verteidigen wir sie, und zwar an unseren Frauen. Sexualpolitik ist in islamischen Ländern immer Machtpolitik. 1977 putschte in Pakistan wieder einmal das Militär. Der neue starke Mann hieß Zia-ul-Haq. Er verordnete seinem Land eine Islamisierung, wie sie Pakistan bis dahin noch nicht erlebt hatte. Frauen mussten in der Öffentlichkeit Kopftücher tragen, auf der Straße, aber auch in Schulen und im staatlichen Fernsehen. Frauensport wurde weitgehend verboten. Vor Gericht hatte die Zeugenaussage einer Frau nur noch halb so viel Gewicht wie die eines Mannes. Wenn Frauen Verträge abschließen wollten, brauchten sie eine zweite Unterschrift. Außerehelicher Sex konnte mit dem Tod bestraft werden. Vergewaltigungsopfer mussten ihre Unschuld beweisen. Die religiösen pakistanischen Parteien fanden diese drakonischen neuen Gesetze selbstverständlich angemessen. Frauenrechte galten ihnen ohnehin als Teufelswerk. Wer sie opferte, war ihr natürlicher politischer Bündnispartner. So ging das Kalkül des Putschgenerals nahtlos auf. Er verbreiterte seine politische Macht auf Kosten der pakistanischen Frauen und hielt sich so fast 11 Jahre an der Macht. Die meisten seiner Gesetze sind heute noch in Kraft. Sexualpolitik ist in islamischen Ländern immer Machtpolitik. Auch der marokkanische König Mohammed VI. Weiß das. Er hat aber 2004 das Familienrecht nicht verschärft, sondern liberalisiert. Unter anderem wurde das Heiratsalter von Mädchen auf 18 Jahre hochgesetzt. Frauen können jetzt auch ohne Einwilligung eines männlichen Familienmitgliedes heiraten und sich scheiden lassen. Jahrelang hatten die marokkanischen Islamisten das Gesetzeswerk zu sabotieren versucht. Aber nach den Terroranschlägen von Casablanca im Jahr 2003 waren die Fundamentalisten in der Defensive. Und der König nutzte die Gunst der Stunde. Er bekam die Mehrheit im Parlament für sein neues Frauen- und Familienrecht. Applaus und Geld dafür von seinen europäischen und amerikanischen Verbündeten. Mit Frauenrechten hat sich der König ein aufgeklärtes Image verschafft, obwohl er ein absoluter Herrscher ist.
So geht's also auch. Es geht um Moral und um Wollust, die schon mal gar nicht sein darf. Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, ein Dichter des Barock, kann uns allerliebst da tun, was der Unterschied zwischen Tugend und Wollust ist.
Die Tugend pflastert uns die rechte Freudenbahn. Sie kann den Nesselstrauch zu Lilienblättern machen. Sie lehrt uns auf dem Eis und in dem Feuer lachen. Sie zeiget, wie man auch in Banden herrschen kann. Sie heißet unseren Geist im Sturme ruhig stehen und wenn die Erde weicht, uns im Gewichte gehen. Es gibt uns die Natur Gesundheit, Kraft und Mut, doch wo die Tugend nicht will unser Ruder führen, da wird man Klippensand und endlich Schiffbruch spüren. Die Tugend bleibet doch der Menschen höchstes Gut. Wer ohne Tugend sich zu leben hat vermessen, ist einem Schiffer gleich, so den Kompass vergessen. Gesetze müssen ja der Menschen Richtschnur sein. Wer diesen Pharus ihm nicht zeitlich will erwählen, der wird, wie klug er ist, des Hafens leicht verfehlen und läufet in den Schlund von vielen Jammer ein. Wem Lust und Uppigkeit ist Führerin gewesen, der hat vor Leitstern ihm ein Irrlicht auserlesen. Dies, was man Wollust heißt, verführt und liebt uns nicht. Die Küsse, so sie gibt, die treffen von Verderben. Sie lässt uns durch den Strang der zärtsten Seide sterben. Man fühlet, wie Zibet das matte Herze bricht. Vergifter Hypokras will uns die Lippen rühren und eine ambrierte Lust zu Schimpf und Grabe führen. Die Wollust ist als wie ein Unschlicht Licht, so helle Flammen gibt, doch mit Gestank vergehet. Wer bei dem Epikur und seinem Haufen stehet, der lernt, wie diese wahr als dünnes Glas zerbricht. Es kann die Drachenmilch uns nicht Arznei gewähren, noch gelbes Schlangengift in Labsal sich verkehren.
War gerade 18 Jahr, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Der Sommer ging, als ich ihn sah, die leeren Nächte schon so nah, die mir noch blieben. Ich malte und frisierte mich ein bisschen mehr auf jugendlich. Ich wollt's probieren. Als wir uns in die Augen sahen, hätte ich wer weiß was noch getan, ihn zu verführen. Er war gerade 18 Jahre.
So rum geht's natürlich auch. Ältere Frau verguckt sich in jungen Mann. Dalida, die in Ägypten geborene französische Sängerin italienischer Abstammung, hat nicht nur den Tag, als der Regen kam, besungen, sondern auch die Liebe zu einem 18-Jährigen. Das war 1973, da war sie 40. Das wirkte überzeugend. Neu war das Thema damals nicht. Der Film Die Reifeprüfung kam 1967 in die Kinos. Da spielte Anne Bancroft die reife Frau, die einen College-Jungen verführt, Dustin Hoffman. Der war in Wirklichkeit damals schon 30, Anne Bancroft erst 36. Trotzdem funktionierte das Muster. Katrin Fischer über den Topos Ältere Frau liebt jüngeren Mann.
Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst.
Gewusst hat der 16-Jährige in Peter Maffays männlichem Deflorationslied Und es war Sommer von der Liebe noch gar nichts. Doch an einem heißen Augusttag soll sich das ändern. Eine ältere Frau weiht den Knaben in die Wonnen der Liebe ein.
Ich war 16 und sie 31. Und über Liebe wusste ich nicht viel.
Das Sommerglück Maffays hat für einigen Skandal gesorgt, damals 1976. Und heute wäre das wohl immer noch nicht anders. Die Liebe einer Frau zu einem deutlich jüngeren Mann ist sozial immer noch ein Tabuthema und künstlerisch offenbar ziemlich uninteressant. Eine der wenigen Ausnahmen ist der berühmte Film Harold and Maude, der die Beziehung einer 80-Jährigen zu einem 20-Jährigen zum Thema hat. Bei einer 80-jährigen Frau kann sich allerdings niemand mehr vorstellen, dass sie in der Lage sein soll, einen Jungen in die Liebe einzuführen, und sei es auch im Kornfeld. Immer noch wird die erotische Anziehungskraft einer Frau im Gegensatz zu der des Mannes an körperlicher Attraktivität festgemacht. Deshalb sind ältere Frauen für jüngere Männer auch in der Kunst im Allgemeinen nur dann erotisch interessant, wenn sie entweder den Knaben gekonnt deflorieren oder sich noch weit, ganz weit diesseits der 80 befinden. Ein Beispiel für die erste Variante ist Bernhard Schlings Roman Der Vorleser, in dem der Ich-Erzähler rückschauend erzählt, wie er sich als 15-Jähriger in eine 36-Jährige verliebt hat.
Warum hatte ich die Augen nicht von ihr lassen können? Sie hatte einen kräftigen und sehr weiblichen Körper, üppiger als die Mädchen, die mir gefielen und denen ich nachschaute. Jahre später kam ich darauf, dass ich nicht einfach um ihre Gestalt, sondern um ihre Haltungen und Bewegungen nicht von ihr hatte lassen können. Sie hatte nicht posiert, nicht kokettiert. Vielmehr schien sie sich in das Innere ihres Körpers zurückgezogen, diesen sich selbst und seinem eigenen, von keinem Befehl des Kopfes gestörten ruhigen Rhythmus überlassen und die äußere Welt vergessen zu haben.
Eine andere Form der Erotik ist es also, die ältere Frauen auf jüngere Männer ausstrahlen. Eine, die natürlicher ist, weicher und mütterlicher. Und oft ist die Erotik älterer Frauen hemmungsloser, wie etwa in Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der versucht in Portugal ein Mädchen zu verführen und wird von dessen Mutter erwischt. Die Mutter, eine stolze Spanierin, schickt ihre Tochter aufs Zimmer, führt Felix Krull in ein verschlossenes Gemach und hält ihm eine Rede darüber, wie unsinnig es doch sei, wenn Jugend sich zu Jugend geselle.
Sie haben mir einmal im Laufe einer Konversation von der Güte der Reife gesprochen. Ihr mit Glück zu begegnen, bedarf es freilich des Mannesmutes. Ließe annehmbare Jugend diesen Mannesmut blicken, statt in der Kinderei ihr Heil zu suchen. Sie brauchte nicht wie ein begossener Pudel abzuziehen, nicht ungetröstet das Weite zu suchen. Maria, rief ich, und Ole, Heho, Ahe, rief sie mit mächtigem Jubel. Ein Wirbelsturm urtümlicher Kräfte trug mich ins Reich der Wonne, und hoch, stürmischer als beim iberischen Blutspiel, sah ich unter meinen glühenden Zärtlichkeiten den königlichen Busen wogen.
Es war Sommer.
Tja, was sich Thomas Mann so vorstellt, dass eine Frau vor dem Geschlechtsakt Oho Ahe ruft. Nun gut, wir lassen es ihm. HR2 der Tag. Minderjährige verführt CDU-Politiker von Bötticher zur Unzucht. So steht es in einem Internetblog mit dem schönen Namen Rentner News. Da ist von einer 16-jährigen Lolita die Rede, die dem armen Politiker eine ernsthafte Liebesbeziehung vorgaukelte, mit CK geschrieben, um ihn um den kleinen Finger wickeln zu können. Immer nach dem Motto, je weniger man über die Sache weiß, umso überzeugter kann man Urteile fällen. Der Lolita-Reflex schnappt gerne mal ein, wenn es um die Konstellation alter Mann, junges Mädchen geht. Professor Dr. Jochen Hörisch, Germanist und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Tatsächlich geht es in Wladimir Nabokovs Roman Lolita um Verführung. Der Mann, 45 Jahre alt, wird von der 12-jährigen Lolita verführt. Aber er will ja verführt werden, ist ja geradezu besessen von dem Mädchen.
Und er steht damit in einer großen literarischen Tradition. Die seltsame Schwellenzauber-Anziehungskraft, die junge Mädchen an der Schwelle zum Frausein auf alte Männer ausüben, ist ein unglaublich heikles Thema. Und dass das moralisch und Gott sei Dank auch juristisch verwerflich ist, steht ja gar nicht zur Diskussion. Aber wir müssen uns klar machen, dass dieser Professor Hambert ein Nachkomme ist von keinem geringeren Typen als Petrarca, der unsterblich in seine 12-13-jährige Laura verliebt war. Oder wir könnten Dante wegwerfen, der es mit Beatrice hatte. Und auch das war ein Kindsmädchen, eine Kindsbraut. Und Sie merken, in der Hochliteratur wird es dann einigermaßen eng, wenn wir alle rauswerfen, alle Titel, die mit diesem heiklen Thema spielen. Auch Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe gäbe es nicht. Da kauft sich, buchstäblich kauft sich, der Titelheld Wilhelm Meister und ein Telling Name, er ist Meister und geht als Meister, als Herr mit seinem Mignon um. Er kauft sich die kleine Mignon, von der er noch nicht mal weiß, ob es ein Knabe oder ein Mädchen ist. Also keine Hochliteratur ohne dieses unglaublich heikle, abgründige Thema.
Goethe kannte sich ja gut aus. Er war 73, als er sich in die 19 Jahre alte Ulrike von Levezzo verliebte. Es ging schief. Heraus kam die Marienbader Elegie. Ist ja auch nicht schlecht.
Nein, die Produktivität dieses Motivs ist ganz unüberschaubar. Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass wirklich Liebe ohne Wahnsinn, ohne Verrücktheit, ohne das, was man nicht machen darf, was verboten ist, gar nicht funktioniert. Sie können das ordinär auf den alten Slogan bringen, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Keiner tut gern tun, was er tun darf. Oder Sie können das auf heinische Höhen bringen. Von Heine stammt ja die wunderbare Sottise, wo er sagt, Liebeswahnsinn, Pleonasmus, Liebe ist doch schon ein Wahnsinn. Nicht? Also Pleonasmus, der weiße Schimmel, das war etwas doppelt gemoppelt, sagt, ohne die Dimension von Wahnsinn ist, glaube ich, die große, die eigentliche literaturfähige Liebe gar nicht zu haben. Und der Übergang vom Kindsein, vom Mädchensein, vom unschuldigen, jungfräulichen Mädchensein zum Frausein ist offenbar für Männer unglaublich verlockend und anspruchsvoll. Es dürfte damit zusammenhängen, dass eben auch die Schwelle zwischen Vernunft und Wahnsinn überschritten ist. Und der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Und die Vernunft, wenn sie epidemisch wird, könnte eben Wahnsinn heißen. Und dann haben wir solche pleonastischen, doppelt gemoppelten Verhältnisse.
Diese schrägen Liebschaften, Amour fou, das muss nicht unbedingt was mit ganz jungen Mädchen zu tun haben. Also Liebschaften, die in den gesellschaftlichen Normen eigentlich nicht vorkommen. Wie üblich fällt uns natürlich auch hier Goethe ein, Wahlverwandtschaften. Eduard verliebt sich in Ottilie, die Nichte seiner Gemahlin. Die ist zwar auch ziemlich jung, aber 18 ist okay, er ist 36, das geht so gerade.
Ja, immerhin ist Eduard dann doppelt so alt. Eduard, so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter, heißt ja der berühmte Eingangssatz. Und man kann eigentlich anhand der Zahlenspiele sehr schön ausrechnen, dass Eduard 36 ist. Genau doppelt so alt ist wie Ottilie, die ihren 18. Geburtstag feiert und am Ende ihrer Schullaufbahn steht. Und wir haben auch zweimal 18 Kapitel. Der Roman ist 1809 erschienen. Also man könnte das Spiel weitermachen. Es sind 18 Monate erzählter Zeit. Und Sie merken, wie viel obsessiver Wahnsinn, produktiver Wahnsinn, etwa in die Zahlen, natürlich aber auch in die Buchstaben und Namenssymbolik eingeflossen ist. Eduard und Ottilie teilen ja schon den Namen, denn der Eduard heißt ja eigentlich Otto, hat sich nur in Eduard umbenannt, um mit seinem Freund nicht verwechselbar zu sein. Und in Ottilie, Otto, Lilie, steckt genau dieser Name drin. Und den Wahnsinn merken Sie darin, dass der eigentliche Bestandteil des Namens, den beide teilen, tot ist. O-T-T-O, da steckt T-O-T wie tot drin. Und für den Liebeswahnsinn der beiden müssen sie einen hohen Preis zahlen. Man könnte ganz zynisch sagen, die Mortalitätsquote in den Wahlverwandtschaften, die Rate, ist sehr hoch. Weit über 50% der Protagonisten sind am Ende tot und haben den Namen Otto Kleinod-Besitz erfüllt.
Nicht ganz so kompliziert, aber mortalitätsträchtig auch eine ganz alte Geschichte einer sehr schrägen Liebe, Tristan und Isolde. Tristan hat den Auftrag, die schöne Königstochter Isolde von Irland ihrem künftigen Ehemann zuzuführen, König Marke von Cornwall. Der Wahnsinn, die Verrücktheit kommt von außen. Ein Zaubertrank, ein Liebestrank kommt dazwischen.
Ja, und wahrscheinlich ist nur mit dieser kleinen pharmakologischen Verwechslung zwischen Liebeskrank und Todeskrank, Trank, schöner Versprecher bei mir, Krank und Trank, erklärbar, dass Tristan und Isolde wirklich dies und jenseits aller Vernunft singen. Und es entsteht dann ja eine Musik, welche höher ist denn alle Vernunft? Und der Aufschwung der Violinen, welche höher ist denn alle Vernunft, nur Thomas Mann-Formulierung zu verwenden, geht dann ja mit völlig sinnlosem Gebrabbel einher. Tristan singt ich nicht, Tristan, ich Isolde. Und beide singen gemeinsam, so stürmen wir um ungetrennt, ewig einig, ohne End, ohne Verlangen, ohne Bangen, namenlos in Lieb und Fangen. Ich will es nicht anfangen zu singen, dann geht unsere Einschaltquote auf Null zurück. Aber da wird ja ganz bewusst der Liebeswahnsinn, als der Wahnsinn, wo zwei Individuen keine unterscheidbaren Individuen mehr sind, sondern so stürmen wir um ungetrennt, ewig einig, ohne End, durchexerziert wird. Schöner kann man sich den Liebeswahnsinn nicht vorstellen. Wir dürfen bloß eines nicht vergessen, dass wir uns auf eine produktive Art und Weise von unserem obsessiven Thema entfernt haben. Tristan und Isolde sind ja etwa dieselbe Altersklasse. Und eigentlich sollte ja Isolde den Onkel von Tristan, König Marke, heiraten. Also da wird gerade die Altersdifferenz zurückgenommen und zwei vergleichsweise junge Leute verlieben sich ineinander. Man darf übrigens das heikle Thema nicht vergessen, dass König Tristan, um es sehr ordinär wieder auszudrücken, schwul ist und sich rettungslos seinerseits in Tristan verguckt hat. Also eine sehr eigentümliche homo-heterosexuelle Geschichte, die da eigentlich den Hintergrund abliefert für diese irre Liebesgeschichte von Tristan und Isolde.
Gefährliche Liebschaften in der Literatur. Erläuterungen von Professor Dr. Jochen Hörisch.
Tugend ist mein Leben. Der hab ich ergeben, den ganzen mich. Tugend will ich ehren. Tugend wird mich lehren, was sie selbst kann mehren. Sie wächst durch sich. Nicht des Weges Länge, noch des Pfades Enge schreckt mich davon. Lass die Dornen stechen, Füße und Kleider brechen. Sie wird alles rächen durch ihren Lohn. Weil die andern Karten Lust und Schlafes warten, so säum ich nicht. Itzt ist Zeit zu eilen. Dem wird alles feilen, der sich wird verweilen und itzt verbricht. Alles ander, alles, hat die Art des Palles, der steigt und fällt. Schätze haben Flügel, Ehre lässt den Zügel, Lust kommt aus den Bügel, die Tugend hält. Hab ich Gott und Tugend, so hat meine Jugend, was sie macht, wert. Diese schönen beide wären allem Leide, lieben alle Freude, so man begehrt.
Tugend von Paul Fleming, auch ein Barockdichter, also auch 17. Jahrhundert. Und jetzt weiter zum 20. Jahrhundert. Franz Josef Strauß hatte in den 60er Jahren in Bonn eine Geliebte, eine 19-jährige Studentin. Seine Parteifreunde wussten davon, einige Journalisten auch. Aber die Sache wurde nicht öffentlich. Strauß war es ernst, er dachte sogar daran, seine Familie zu verlassen. Marianne Strauß erfuhr davon, sie fuhr nach Bonn und machte dem Spuk ein Ende. Ansonsten wäre es das Ende seiner Karriere gewesen. Kurt Biedenkopf hatte lange Zeit Probleme mit seiner allerchristlichen CDU, weil er eine Beziehung zu einer geschiedenen Frau hatte, die er nach seiner Scheidung heiratete. Sowas ging Ende der 70er Jahre überhaupt nicht. Naja, und dann sind da noch die ganz prominenten Liebesaffären. Eberhard Nembach berichtet.
Er sei kein Säulenheiliger, hat schon Willy Brandt gesagt, als öffentlich über seine Affären geredet und geschrieben wurde. Politiker sind auch Menschen. Das wissen die Wähler. Trotzdem wird in manchen Fällen das Private zum politischen Problem. Als der SPD-Kanzler Willy Brandt 1972 nach einer Spionageaffäre in seinem engsten Umfeld zurücktrat, da ging es in der öffentlichen Diskussion um seine persönliche Integrität. Von Frauen und Alkohol war die Rede. Das Privatleben des Kanzlers galt manchen als Staatsrisiko. Brandt wehrte sich zornig.
Es gab Anhaltspunkte, dass mein Privatleben in Spekulationen über den Spionagefall gezerrt werden sollte. Was immer noch darüber geschrieben werden mag, es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht.
Entweder schweigen und hoffen, dass der Sturm sich legt, oder eben sich wehren. Das sind die einzigen Möglichkeiten für Politiker, deren Privatleben öffentlich diskutiert wird. Und wenn der Boulevard angreift, muss man hart sein. Das geht an die Substanz. 2007 kam der ansonsten abgebrühte Schwergewichtspolitiker Horst Seehofer ins Stammeln, als plötzlich öffentlich über eine außereheliche Affäre samt Kind geredet und geschrieben wurde.
Ich sage nochmal, was zu dieser Angelegenheit zu sagen ist, ist gesagt, was dazu im Moment zu sagen ist.
Nein, es war natürlich nicht alles gesagt. Die Diskussion ging weiter. Im Falle Seehofer zeigte sich dabei eine Grundregel. Über eine Liebesaffäre stolpert ein Politiker nur, wenn ihn die eigenen Leute fallen lassen. Die bayerische CSU hielt die Reihen in diesem Fall einigermaßen festgeschlossen und stützte ihren Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer in Berlin. Letztlich geht es nicht um Moral, sondern um Wähler. Nicht die öffentliche Diskussion um das Privatleben eines Politikers führt zum Sturz. Er muss erst gehen, wenn die eigenen Leute ihm keine Wahlsiege mehr zutrauen. Und da haben sich die Zeiten geändert. In der alten Bonner Republik war zum Beispiel Homosexualität noch ein Tabu in der Politik. Zum Beispiel wussten Bonner Journalisten natürlich schon immer, dass Guido Westerwelle homosexuell ist. Darüber berichtete man aber nicht. Da gab es ungeschriebene Gesetze. Alle wussten, dass vor allem im sogenannten bürgerlichen Lager, also bei Union und FDP, Homosexualität als den eigenen Wählern nicht zumutbar galt. Das hat sich geändert. Als Westerwelle sich 2004 offiziell outete, war das kein Problem mehr. Andere hatten Vorarbeit geleistet. Im Berliner Wahlkampf 2001 zum Beispiel wollte die CDU den SPD-Spitzenkandidaten Klaus Wowereit angreifen und verbreitete Gerüchte über dessen Homosexualität. Wowereit ging ganz offensiv und ehrlich an die Öffentlichkeit.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Offenheit, Ehrlichkeit, Klarheit kommt bei Wählern an. Das ist die Erfahrung aus diesem und ähnlichen Fällen. Beim Privatleben sind Wähler offenbar toleranter, als manche Parteistrategen es befürchten. Jedenfalls, solange es nicht vor Gericht geht und dann wirklich peinlich wird, wie beim US-Präsidenten Bill Clinton. Wie gesagt, am Ende zählen Wählerstimmen, nicht das Guthaben auf dem Moralkonto. Horst Seehofer zum Beispiel ist inzwischen wieder zurück bei seiner Ehefrau und er ist gewählter Ministerpräsident von Bayern. Italiens Affärenkönig Silvio Berlusconi hat zwar wohl kein Vertrauen mehr bei seiner Frau, dafür aber offenbar bei den Wählern. Die hat er jedenfalls wiederholt überzeugen können. Genau das, dass er Wähler überzeugt, haben die eigenen Leute dem zurückgetretenen Kieler CDU-Spitzenkandidaten Christian von Bötticher offenbar nicht mehr zugetraut.
So ist es eben. Heute geht eine Menge, was früher nicht ging. Die Öffentlichkeit akzeptiert homosexuelle Politiker, Liebesaffären, uneheliche Kinder, lauter Dinge, die noch vor 15, 20 Jahren unmöglich gewesen wären. Jakob Augstein, Verleger der Wochenzeitung Der Freitag. Wenn das so ist, warum ist die Beziehung eines CDU-Politikers zu einer 16-jährigen Frau Anlass für das Ende einer Politikerkarriere?
Naja, ich fand ja Ihren Beitrag eben schon ziemlich gut und ziemlich klug, ehrlich gesagt. Da wurde ja alles Wesentliche gesagt. Vor allem kommt es darauf an, ob die eigene Partei hinter ihm steht und ob die eigene Partei glaubt, dass er die Wähler auf seine Seite ziehen kann. Und das war ja hier ganz offensichtlich nicht der Fall. Vielleicht wäre sogar vorstellbar gewesen, dass die CDU in Schleswig-Holstein den Mann deswegen nicht fallen lässt. Vielleicht haben sie ihn in Wahrheit dann eben doch nicht für den richtigen Kandidaten gehalten.
Also Christian von Bötticher hat die Beziehung ja schon längst beendet. Das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, weil er damit gerechnet hat, dass sowas seiner Karriere schaden könnte. Also mit der großen Liebe kann es nicht so weit her gewesen sein. Die Affäre hat ihn eingeholt und er hat aufgegeben wegen des Bedrohungs- und Erpressungspotenzials. Das hat er so gesagt. Jetzt würde mich interessieren, wie ist Ihre Einschätzung? Wovor hat er denn Angst? Vor seinen eigenen Leuten? Vor den Moralvorstellungen der CDU oder tatsächlich vor den Wählern?
Ich verstehe diese Formulierung des Erpressungspotenzials nicht, weil entweder gibt es noch mehr Geschichten, als wir jetzt kennen, dann gibt es vielleicht ein Erpressungspotenzial. Wenn es die nicht gibt, dann sehe ich das Erpressungspotenzial nicht, denn das ist jetzt ja nun auch öffentlich geworden. Also vielleicht hat er sich da auch in der Formulierung einfach vergriffen und hat nur eine Möglichkeit gesucht, irgendwie zu begründen, diesen Rücktritt, der dann wohl doch aus den eigenen Reihen befeuert worden ist. Ich sage nochmal, hier geht es, glaube ich, eher darum, dass die Leute ihn haben fallen lassen. Sicherlich kam es ja auch der Berliner Parteizentrale ganz recht, mal wieder auf Moral machen zu können, wo Merkel ja im Fall Gutenberg die politische Moral vollkommen hintangestellt hat. Wir erinnern uns, der frühere Verteidigungsminister wollte ja von der Kanzlerin gehalten werden, obwohl er als Doktorarbeitsfälscher im Prinzip bereits entlarvt war. Das war ihr ja auch egal.
Moral, die CDU diskutiert ja gerade mal wieder über die Werte, die ihr angeblich verloren gegangen sind. Kann es sein, dass von Bötticher jetzt das ausbaden muss, dass die Christdemokraten nicht mehr wissen, wofür sie stehen, was ihnen etwas wert ist?
Ja, wie gesagt, darauf wollte ich eben anspielen. Ich glaube, dass er auch ein kleines, billiges Bauernopfer dann so ein bisschen ist, weil da kann man mal ein Exempel statuieren und zeigen, wir stehen doch noch für irgendwelche Werte. Das kostet halt nicht so viel, wenn man da den Kandidaten in Kiel absägt. Und der Kanzlerin kommt es vielleicht ganz gut jetzt in den Kram. Aber wie gesagt, ich glaube, wir kommen trotzdem nicht an der Erkenntnis vorbei, die eigenen Leute in Kiel wollten den offensichtlich nicht halten, weil sonst hätten sie ihn wegen dieser Sache, glaube ich, nicht fallen lassen müssen.
Das würde ich jetzt noch gerne ein bisschen genauer haben. Es ist ja immerhin einiges an Erpressungspotenzial, ja, weiß ich auch nicht. Aber Empörungspotenzial ist ja da. Offensichtlich wird die Beziehung eines erwachsenen 40-jährigen Politikers zu einer 16-jährigen Frau doch noch ein bisschen anders gesehen. Das ist so die Grenze zur Strafbarkeit. Wäre sie 15, 15,5, 15, 3 Viertel, 15, 4 Fünftel, dann wäre es noch strafbar. Wenn sie 16 ist, ist es nicht mehr strafbar.
Entweder ist man strafbar oder nicht. Da geht es ein bisschen schwanger, geht halt nicht. Also entweder ist man jenseits der Grenze oder nicht. Ich gebe Ihnen allerdings natürlich recht, und dieses Gefühl haben ja wahrscheinlich alle beobachtet, dass das, was legal ist, nicht in jedem Fall auch legitim sein muss und dass natürlich für Politiker andere Maßstäbe gelten als für andere Leute. Das finde ich übrigens aber auch richtig, dass mit den Privilegien des Amtes kommt natürlich dann auch die erhöhte Verantwortung. Trotzdem sage ich nochmal, wegen dieser Sache, die auch so eine Internetgeschichte ist, so eine Facebook-Geschichte ist, ja auch eine sehr moderne Form eigentlich auch des Kontaktes ist, die da geknüpft haben und die ja bereits beendet war. Wegen dieser Sache hätte er alleine nicht zurücktreten müssen, wenn seine eigenen Leute ihm den Rücken gestärkt hätten.
Ansprüche an einen Politiker, das hört sich ein bisschen danach an, dass er Vorbild sein soll. Ja, muss er das wirklich? Reicht es nicht, wenn er nicht lügt, keine Gesetze bricht, nicht bestechlich ist, seine Position nicht ausnutzt, also so ist, wie alle anderen bitte auch sein sollen, und dann kann er privat machen, was er will, wenn es nicht verboten ist.
Aber wenn er nicht lügt, nicht bestechlich ist und seine Position nicht ausnutzt, dann ist er ja schon bereits Vorbild, würde ich sagen, oder?
Ah ja, nur gut, so rum kann man das sehen. Ich dachte eigentlich, dass das die Anforderung an das Leben eines jeden Menschen ist und nicht unbedingt vorbildlich, sondern einfach, so lebt man halt, wenn man anständig leben will.
Ja, ja, vollkommen richtig, das gilt ja auch für Sie und mich, aber für viele andere Menschen gilt das vielleicht nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass unsere Politiker, wie gesagt, nochmal, was Legales muss nicht legitim sein für einen Politiker, für den gelten andere Maßstäbe. Zu hoch. Allerdings sollte man sie auch nicht machen. Wir sollten hier nicht so eine komische Schein Moralfassaden aufbauen, wie wir sie ja aus der US-amerikanischen Öffentlichkeit kennen, die dann ja doch oft in Heuchelei und Bigotterie abgleiten. Das finde ich nun ehrlich gesagt auch zu schrecklich. Da kann man ja wirklich auch Leuten wie Wowereit nur dankbar sein, der ja mit diesem kurzen, knackigen Satz damals eine riesige Schneise und Bresche geschlagen hat für die Normalisierung von Sexualmoral in der deutschen Öffentlichkeit.
Was geht uns Christian von Bötticher an? Antworten von Jakob Augstein, Verleger der Wochenzeitung Der Freitag. So, und zum Schluss wollen wir uns nochmal auf die Moral stürzen. Wir reden die ganze Zeit davon, aber jetzt in der speziellen Sichtweise des Erich Kästner. Der hat es fertiggebracht, irgendwie Moral und Anatomie zusammenzureimen, weshalb dieses Gedicht Moralische Anatomie heißt.
Da hat mir kürzlich und mitten im Bett eine Studentin der Jurisprudenz erklärt, Jungfernschaft sei möglicherweise ganz nett, besäß aber kaum noch Sammlerwert. Ich weiß natürlich, dass sie nicht log. Weder als sie das sagte, noch als sie sich kenntnisreich rückwärts bog und nach meinem Befinden fragte. Sie hatte nur Angst vor dem Kind. Manchmal besucht sie mich noch. An der Stelle, wo andere moralisch sind, da ist bei ihr ein Loch.
Ein 40-jähriger Mann liebt eine 16-jährige Frau und die 16-jährige Frau liebt den 40-jährigen Mann. Das ist in Ordnung, das Gesetz erlaubt es. Weil der Mann aber ein Spitzenpolitiker ist, wenn auch nur in Schleswig-Holstein, geht das Ganze dann doch nicht. Er trennt sich von der Frau, um Karriere machen zu können, aber die Affäre holt ihn ein und jetzt ist er weg vom Fenster. Was ist das für eine Moral, was für eine Politik? Alles ziemlich merkwürdig. Bei alledem bleibt ein mulmiges Gefühl zurück. Keine Gewissheiten heute, nur ein mulmiges Gefühl. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, allerliebste Hörerinnen, allerliebster Hörer. Das war der Tag am Mittwoch mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.